Ja, vielen Dank dir, Annette, für den Einstieg. Ostern ist jetzt schon 2 Wochen her und trotzdem befinden wir uns gerade immer noch in einer ganz besonderen Zeit, in dieser Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt. Und in der Bibel können wir die Geschichte lesen, wie der auferstandene Jesus immer wieder Menschen in dieser Zeit begegnet ist. Ganz unterschiedlichen Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen. Und genau das wollen wir uns in den nächsten Wochen näher anschauen, wie Jesus dir begegnet. So habe ich die Predigtreihe mal genannt. Wenn wir die Geschichte lesen, dann sagt uns die Bibel, dass Jesus in diesen 40 Tagen über 500 Menschen begegnet ist. Ich habe das mal ausgerechnet, also die Predigtreihe wird ungefähr 9,5 Jahre gehen. Ihr wisst also ein bisschen, was die nächsten Sonntage auf euch zukommt. Nee, wir werden uns 3 unterschiedliche Begegnungen anschauen. 3 Begegnungen, wo Jesus Menschen begegnet ist und diese Begegnung sie und ihr Leben völlig verändert hat. Und wir wollen beten, dass Gott uns auch durch diese Begegnung, die wir uns anschauen wollen, auch unser Leben verändert. Wir wollen heute starten in die Predigtreihe und ich habe die Predigt genannt, wenn Jesus deinen Namen ruft. Hier in der Gemeinde kennen mich die meisten unter dem Namen Ben. So stelle ich mich auch meistens vor. Eigentlich heiße ich aber mit ganzem Namen Benjamin. Und als ich klein war und zu Hause, da haben mich meine Eltern immer ganz liebevoll genannt Benny. Und wenn sie mich gerufen haben, dann wusste ich sofort, okay, ich bin gemeint, alles ist gut. Es kam aber auch mal dazu, dass aus diesem liebgemeinten Spitznamen Benny ein Benjamin geworden ist, wo ich wusste, okay, jetzt hörst du mal ein bisschen besser zu, jetzt kommst du mal lieber schneller aus deinem Zimmer, jetzt wird's ernst. Und wenn dann aus diesem nachdrücklichen Benjamin auf einmal ein Benjamin Liebelt wurde, da wusste ich, jetzt haben sie rausgefunden, wer das Gemüsebeet mit dem Ball zerschossen hat. Aber es ist doch spannend, dass nur, wie meine Eltern mich gerufen haben, ich allein dadurch, durch meinen Namen, eine Botschaft für mich mitnehmen konnte und sie mir auch ganz eindrücklich eine vermitteln konnten. Und ein bisschen geht es darum auch in dieser Begegnung, die wir uns heute anschauen wollen. Eine Geschichte aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 20. Und wer eine Bibel dabei hat, kann es gerne mit mir mitlesen. Ich werde es auch gleich hier oben anschmeißen lassen. Kurz, was ist die Situation? Wir haben es gerade schon ein bisschen gehört. Karfreitag ist gerade geschehen. Jesus ist am Kreuz gestorben und er wurde begraben. Und dann taucht auf einmal diese Maria auf. Eine Frau, die ganz eng mit Jesus vertraut war, die ihn für eine lange Zeit eng begleitet hat. Und diese Maria, heißt es, sie macht sich früh am Morgen auf, es ist noch dunkel, zum Grab. Vielleicht, um sich noch einmal von Jesus zu verabschieden. Und sie kommt hin zu dieser Grabstelle und auf einmal sieht sie, der Stein ist nicht mehr vor der Grabhöhle. Und sofort rennt sie wieder zurück zu den anderen Freunden von Jesus und sie erzählt es und die machen sich alle zusammen wieder auf hin zum Grab. Und ab der Stelle möchte ich mal lesen, ab Vers 3. Sofort machten sich Petrus und die anderen Jünger auf den Weg und sie gingen zum Grab. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein, er sah die Leinbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man den Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an der anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und er sah alles und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Und ab dem Punkt beginnt jetzt der Abschnitt, wo wir heute näher drauf schauen wollen. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen und sie weint. Und während sie weint, beugt sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, 2 Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen, ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und auf einmal stand Jesus hinter ihr, sie drehte sich nach ihm um, sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie, wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagt Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabbi, Meister. Jesus sagte zu ihr, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Wir haben hier eine ganz besondere Geschichte. Und wir sehen eine Maria, die uns ganz zu Beginn begegnet, voller Trauer. Ihre ganze Hoffnung ist zerstört und am Ende eine Maria, die voller Freude ausruft, ich habe den Herrn gesehen. Jesus ist mir begegnet. Ein Ruf von ihrem Namen, der in der Mitte steht und der alles verändert. Ein Ruf von Jesus, von diesem Namen Maria, der eine Botschaft ihr weitergibt, die ihr Leben verändert. Und ich habe mal drei Dinge mitgebracht, was wir aus diesem Ruf von Jesus, aus diesem Ruf dieses Namens, wir hier finden können. Und das erste habe ich mal genannt mit der ganz persönliche Ruf. Wir sehen hier in der Geschichte ganz zu Beginn eine Maria, die tief traurig ist. Die so traurig ist und so eingenommen ist von ihrer Trauer, dass sie nicht einmal wirklich wahrnimmt, was um sie herum passiert. Sie sieht das leere Grab, sie sieht Engel, sie sieht sogar Jesus, aber sie nimmt es nicht wirklich wahr. Sie erkennt nicht wirklich, was da vor ihr ist. Sie ist so eingenommen, dass sie sogar alleine am Grab zurückbleibt, während die anderen Jünger alle schon wieder nach Hause gehen. Eine Maria, die dort ganz alleine steht. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich verlassen und einsam. Gefangen in der Trauer, die sie nur den Schmerz sehen lässt. 3 Jahre war sie mit diesem Jesus unterwegs gewesen. 3 Jahre hat sie erlebt, dass er von einer Welt erzählt, voller Frieden und wo es kein Leid mehr gibt. Er hat sie selbst geheilt. Und jetzt ist er auf einmal tot und sie sieht ihn, wie er am Kreuz hängt und stirbt. Was ist jetzt? Was ist jetzt mit dieser besseren Welt? Und sie lebt diese Trauer, wo doch Jesus gesagt hat, genau das will er doch alles wegnehmen. Und alles um sie herum verblasst und sie sieht nichts anderes mehr. Vielleicht kannst du dich in Maria hier reinfühlen. Vielleicht hast du auch schon mal einen Moment in deinem Leben erlebt, wo dir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Wo du eine Person verloren hast, die du so geliebt hast. Wo du eine Diagnose vielleicht beim Arzt bekommen hast oder wo etwas zerbrochen ist in deinem Leben. Und plötzlich ist da gar nichts mehr. Und es fühlt sich an wie eine Wolke, die sich auf dein Leben, auf dich draufsetzt und du siehst gar nichts mehr als Dunkelheit, die dich darin festhält. Doch dann passiert etwas. Und dein Name wird gerufen, Maria. Und auf einen Schlag verändert sich hier alles. Maria hört ihren Namen aus dem Mund von Jesus und das heißt, sie wendet sich um und mit einem Schlag lichtet sich der Schleier von ihren Augen und sie sieht auf einmal ganz klar Jesus vor ihr stehen. Ein Ruf, der alles verändert hat, ein ganz persönlicher Ruf an sie. Was ist hier passiert? Was bedeutet dieser Ruf? Wenn Jesus unseren Namen ruft, als Jesus damals Marias Namen gerufen hat, war die Botschaft für sie ganz klar, ich bin gemeint. Ich bin gar nicht vergessen, ich bin gar nicht allein. Gott hat mich gar nicht im Stich gelassen, sondern er ruft mich. Und ich glaube, dass hier der erste Punkt liegt, den wir auch für uns, für unser Leben heute mitnehmen können, dass wenn Jesus deinen Namen ruft, auch heute, dann bedeutet das immer, dass er sagt, ich kenne dich. Ich weiß ganz genau, wer du bist. Ich weiß ganz genau, wie du dich anfühlst. Und manchmal ist es so, dass wenn wir in Umständen sind, die uns so einnehmen, dass wir nichts anderes mehr sehen, wo wir nichts mehr anderes fühlen können als Trauer und Schmerz, wo wir nichts anderes mehr sehen können als das, dass es uns so einnimmt, dass wir gar nicht mehr anders darüber hinaus denken können. Und Jesus ruft unseren Namen. Und er sagt dir nicht, deine Umstände ist das, was zählt, sondern das, wie ich dich sehe. Und er ruft uns ganz persönlich an, wie ein Vater sein Kind bei Namen ruft und festhält, wenn es sein geliebtes Kuscheltier verloren hat und denkt, die ganze Welt ist jetzt verloren. Aber es festhält und sagt, ich liebe dich, du bist nicht allein, ich sehe dich und es wird nicht das Ende sein. Das ist dieser ganz persönliche Ruf, den Gott nicht nur an Maria, sondern auch an dich und an mich heute hat, der uns anschaut und sagt, in Jeremia, noch bevor du im Leib deiner Mutter entstanden bist, habe ich schon einen Plan mit dir gehabt. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, habe ich meine Hand bereits auf dich draufgelegt. Wir haben einen Gott, der uns geschaffen hat. Ein Gott, der uns so sehr liebt. Das ist unsere Identität, das ist, wer wir sind. Nicht das, was wir erleben, nicht die Dunkelheit in unserem Leben ist das Ende und das, was uns ausmacht, sondern wir haben eine Identität in Gott, der uns zuspricht, du bist geliebt, du bist mein Kind. Ein Ruf, der uns aus jedem Loch, aus jeder Dunkelheit herausholen kann. Ein ganz persönlicher Ruf. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich habe ihn mal genannt, der Ruf ins Vertrauen. Wenn man diese Geschichte liest, dann fällt etwas auf. Maria ist die Erste, die zu dem Grab kommt und sie sieht, der Stein ist weggerollt. Sie holt die Jünger, die kommen zurück, aber es sind nur die Jünger, die hineingehen in das Grab. Und dann heißt es über sie, sie sehen, sie gehen ins Grab hinein, sie sehen und sie glauben. Was ist mit Maria eigentlich die ganze Zeit? Maria bleibt selbst draußen. Selbst als die anderen wieder gegangen sind, steht sie immer noch vor diesem Grab und dann heißt es, sie weint und während sie weint, beugt sie sich ganz vorsichtig vor, um ins Grab hereinzuschauen. Sie schaut hinein, aber sie geht nicht wie die anderen selbst ins Grab rein. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum geht Maria nicht wie die anderen auch ins Grab? Was hält sie davon ab, in dieses Grab reinzugehen? Warum zögert sie? Warum fällt es ihr so schwer zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Der Text selbst hat uns hier keine direkte Antwort darauf, aber er zeigt uns, was in Maria vorgeht. Maria hat ein ganz klares Bild. Sie hat diesen Jesus gesehen, wie er am Kreuz gestorben ist. Für Maria war Jesus tot. Und jetzt sieht sie dieses leere Grab, und sie ordnet das genau in diesem Bild ein. Das leere Grab bedeutet für Maria nicht die Auferstehung, sondern das Erste, was sie sagt, ist, sie haben ihn mir weggenommen. Irgendjemand hat diesen Leichnam weggenommen und wir müssen ihn suchen und wir müssen ihn wieder zurückholen. Ich glaube, an dieser Stelle kommt unsere menschliche Seite so stark zum Vorschein. Wo ich selbst bei mir merke, wie schwer es mir fällt, Dinge anzunehmen, die meinen Verstand übersteigen. Und ich wünsche es mir, aber ich weiß nicht, ob ich, wenn ich damals dort gewesen wäre, auch ins Grab hineingelaufen wäre. Oder ob ich nicht auch etwas zögerlich gewesen wäre, was hier eigentlich passiert. Warum ist das so? Warum fällt das uns so schwer, diese Dinge anzunehmen? Ich glaube, es liegt daran, dass wir verstehen wollen. Wir wollen Dinge erklären. Wir wollen Dinge einordnen. Wir wollen nicht, dass etwas so luftleer irgendwie rumschwebt. Und wir leben in einer Zeit, in der das so einfach ist wie nie zuvor. Jeder hat ChatGPT oder Google auf dem Smartphone und innerhalb von Sekunden hast du alle möglichen Informationen in deiner Hand. Spannend wird's aber, wenn Dinge passieren oder wenn wir Dinge erleben, die wir eben nicht erklären können. wenn auf einmal Gott ins Spiel kommt, wenn Gott anders handelt, als wir es erwarten, wo er Dinge vielleicht auch von uns fordert, die wir nicht verstehen. Und genau hier beginnt der Glaube, genau hier beginnt das, was Gott uns hier in der Bibel sagt. Denn der Gott der Bibel, der Gott, an den wir glauben, ist keiner, der in eine unserer Kategorien hereinpasst. Wenn wir Gott verstehen würden, wenn wir alles erklären könnten, wer Gott ist und was er tut, dann wäre er nicht Gott. Wir haben einen Gott, der größer ist als wir. Wir glauben an einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir glauben an einen Gott, der Jesus aus den Toten hat, wieder auferweckt hat. Und genau weil er so ein Gott ist, heißt es Glaube und nicht ich weiß. Es geht um den Glauben und Glaube beginnt immer dort, wo unser Verstand an eine Grenze kommt und über die Grenze hinaus. Glaube bedeutet nicht, dass ich immer alles verstehe, was hier gerade passiert, sondern es bedeutet, dass ich mich auf Gott einlasse, gerade weil ich es nicht verstehe. Und wenn wir uns auf diesen Glauben einlassen, dann fordert das dieser Glaube auch von uns. Gott möchte Beziehung zu uns haben. Und wie auch in unseren Beziehungen, die wir kennen, braucht diese Beziehung auch Vertrauen. Gott fordert uns heraus, ihm zu vertrauen, nicht weil er Kontrolle über uns will, sondern weil er uns in seine Nähe ziehen will. Weil er uns einen Blick geben möchte in die Welt, wie er sie eigentlich für uns gemacht hat, in seine Macht. Und ein bisschen sehen wir das in den Geschichten der Bibel, wo Jesus, als er auf der Erde war, Wunder getan hat. Dinge, die wir nicht erklären können. Und ich glaube, dass auch heute noch wir immer wieder, wenn wir an Jesus glauben, in Situationen gerufen werden, in Situationen kommen, die wir nicht vollständig verstehen. Situationen, wo wir auf einmal merken, wir haben nicht mehr alles im Griff. Situationen, wo unser Denken, unser Verstand nicht mehr ausreicht. Aber genau an diesem Punkt beginnt das, was die Bibel sagt, was Glaube ist. Und die Frage, die es uns stellt, ist, vertraue ich Gott trotzdem noch? Vertrauen bedeutet, loszulassen, Kontrolle abzugeben, nicht erklären zu können, sondern einen Schritt zu gehen in die Ungewissheit. Und vielleicht ist genau das der Punkt, warum so viele Menschen vor diesem Grab stehen bleiben und nicht hineingehen. Weil Vertrauen nicht nur ein Gedanke bleibt, sondern Vertrauen muss sich praktisch zeigen. Vertrauen muss sich darin zeigen, was ich auch von Gott erwarte. Wenn ich diese Geschichten aus der Bibel lese, wie Jesus Wunder tut, glaube ich auch, dass Gott in meinem Leben diese Dinge tun kann. Erwarten wir überhaupt, dass Gott heute noch handelt und eingreift? Lasse ich es überhaupt zu, dass Gott in meinem Leben so wirkt? Erwarten wir, dass Gott wirklich heilen kann? Dass Gott hier größer ist, als wir es uns in unserem Verstand vorstellen können? Beten wir wirklich dafür, dass er das tut? Vertrauen wir Gott in allem, was wir haben, uns ihm an, auch in unseren Finanzen? Und geben uns ihm dorthin, wenn wir sagen, ich gebe ihm mein ganzes Leben? Oder haben wir nicht trotzdem unsere Sicherheiten, wo wir doch lieber alles selber unter Kontrolle haben, wo wir wissen, okay, hier ist ein sicherer Rahmen. Vertrauen wir Gott und erzählen wir von unserem Glauben, auch wenn wir nicht wissen, wie das bei unserem Gegenüber ankommt, oder bleiben wir lieber still aus Angst, unser Gesicht zu verlieren? Gehen wir diesen Schritt in den Glauben hinein oder bleiben wir lieber auf den Wegen, wo wir uns sicher fühlen? Ich finde es spannend zu beobachten, dass viele Menschen Gott besonders dort erleben, wo sie an ihre Grenzen kommen, wo sie merken, ich habe nicht mehr alles im Griff, wo ein großes Leid passiert, wo großer Verlust ist. Nicht, weil Gott nur in Krisen handelt, sondern ich glaube, weil wir genau dort in diesen Momenten merken, wir haben nicht alles unter Kontrolle. Wo all unsere Sicherheiten, all das, wo wir uns immer versuchen festzuklammern, auf einmal wegbricht und wir merken, wir haben es selbst nicht mehr unter Kontrolle. Wo wir unsere eigene Begrenztheit ganz deutlich merken, dort beginnen wir, nach Gott zu rufen. Es ist immer ganz interessant, wenn irgendeine Katastrophe passiert, dann heißt es auf einmal überall, pray for, betet für das und das, betet für das und das. Aber wirkt Gott nur in der Katastrophe? Die Bibel sagt uns was anderes. Gott wirkt auch heute noch in unserem Alltag. Die Frage ist, wagen wir diesen Schritt auch ohne die Krise? Wagen wir es, auch in unserem Alltag unsere Sicherheiten loszulassen und Gott zu vertrauen, auch wo wir nicht dazu gezwungen werden, das zu tun? Oder stehen wir wie Maria vor dem Grab, wir schauen kurz hinein, aber gehen sofort wieder zurück? Wir lesen die Bibel, wir gehen in den Gottesdienst, aber sobald es etwas kostet, sobald wir unsere Sicherheit verlassen, vertrauen wir dann immer noch diesem Gott und was er tut? Und ich glaube, hier sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt, der super herausfordernd ist, wo ich auch merke, dass ich jeden Tag herausgefordert bin. Weil es sich natürlich nicht schön anfühlt, diese Sicherheit, die wir doch so gerne haben, zu verlassen. Aber genau an diesem Punkt beginnt das, was die Bibel Glauben nennt. Wo ich sage, Gott, ich verstehe nicht, warum du das zu mir sagst. Ich verstehe nicht, warum du das tust, warum das passiert ist. Aber ich vertraue dir trotzdem. Und die Geschichte mit Maria und die Geschichten, die wir in der Bibel lesen und auch ich, habe es erlebt, wenn wir es wagen, diesen Schritt zu gehen, diesen Schritt in das Ungewisse, wo wir nicht wissen, was passiert als nächstes, wo wir voll unser Vertrauen auf Gott richten, da werden wir diesen Gott noch einmal ganz neu kennenlernen. Diesen Gott, der die Macht hat, jemanden, der tot war, wieder aufzuerwecken. Diese Macht ist auch heute noch, auch in unserem Alltag, spürbar und erlebbar, wenn wir uns darauf einlassen. In Sprüche 3, Vers 5 heißt es, vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und wie Jesus damals Maria gerufen hat mit ihrem Namen, so ruft er auch uns heute, vertrau mir. Vertrau mir, auch wenn du es nicht verstehst. Und wir dürfen ihm vertrauen, weil wir, wie wir im ersten Punkt gesehen haben, wir einen Gott haben, der uns ruft, weil er uns so sehr liebt, weil er uns geschaffen hat und das Beste für uns möchte. Kommen wir zum letzten Punkt, der Ruf zurück. Und ein bisschen fasst dieser Punkt die ersten beiden zusammen. Diese Geschichte, dieser Ruf von Jesus zu Maria, sie erinnert uns auch an eine andere Geschichte. Eine Geschichte, die wir auf den ersten Seiten der Bibel wiederfinden. Wo wir sehen, wie Gott die Welt schafft, das Paradies schafft, den Garten Eden. Und er ist da in Gemeinschaft mit Adam und Eva. Und sie leben in einem perfekten Welt voller Frieden. Und es gibt nur eine einzige Ausnahme. Von diesem Baum dürft ihr nicht essen. Von dieser Frucht dürft ihr nicht essen. Und genau daran scheitert dieses ganze Projekt Paradies. Und Adam und Eva, sie entscheiden sich für Gott und für sich selbst. Sie lösen sich von Gott, sie hören auf, ihm zu vertrauen, dass er es wirklich gut mit ihnen meint. Und das Spannende ist, das Erste, was passiert, als sie das tun, ist, sie schauen an sich herunter und sie merken, dass sie nackt sind und sie schämen sich dafür. Und plötzlich kommt etwas in ihr Leben, wo sie merken, ich bin gar nicht mehr okay, was vorher überhaupt kein Thema war. Und sie laufen weg vor Gott und sie verstecken sich, sie gehen auf Distanz zu Gott und sie vergessen zu erkennen, wer sie eigentlich sind in Gottes Augen. Und sie beginnen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und ihnen wird immer wieder ihre eigene Schwäche, ihre Begrenztheit immer wieder bewusst, ihr Unvermögen, ihre Angst, alles zu verlieren, was sie haben, um genug zu sein. Und sie versuchen, sich Kleider zu machen und alles abzudecken. Und je mehr sie das tun, desto mehr distanzieren sie sich vor Gott. Und ich glaube, heute ist das immer noch so, dass wir immer noch so oft versuchen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wo wir versuchen, uns selbst eine Welt zu schaffen, wo wir glücklich sind, wo wir erfüllt sind. Wo wir aber diese Erfüllung und dieses Glück an Dinge hängen, wie Geld, wie Besitz, wie Beziehung, alles Dinge, die irgendwann anfangen zu wankeln, die alle irgendwann zerfallen. Maria hat all ihre Hoffnung auf diesen Jesus, diesen Menschen Jesus gesetzt, der am Kreuz gestorben ist. Und er war tot und auf einmal ist ihre Welt komplett zusammengebrochen. Und auch hier kommt dann dieser Ruf. Gott ruft Adam im Garten: Adam, wo bist du? Gott, Jesus ruft Maria, als sie voll eingenommen ist von ihrer Trauer, distanziert von Gott. Er ruft sie zurück: Maria, komm zurück. Und auch heute ruft Gott dich bei deinem Namen: Komm zurück zu mir. Hör auf, wegzulaufen. Komm zurück zu mir, zu dem einzigen Ort, wo du wirklich wahren Frieden finden wirst. Einen Frieden, den dir nichts in dieser Welt geben kann. Einen Frieden, der durch Jesus' Tod am Kreuz und seine Auferstehung auch für uns möglich geworden ist. Dass wir ihm vertrauen, dass wir zurückkommen zu ihm. Ich komme zum Schluss. Jesus ruft uns. Jesus ruft uns, und in diesem Ruf, haben wir gerade gesehen, steckt so viel mehr. Wenn Jesus uns begegnet, dann ruft er uns, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Dass er uns geschaffen hat und dass er möchte, dass wir das wissen, dass das ist, was uns ausmacht. Nicht das, was uns passiert ist, nicht das, was andere Menschen vielleicht über uns sagen, was du über dich denkst, zählt, sondern was Jesus über dich sagt. Und er sagt: Du bist mein geliebtes Kind. Jesus ruft uns, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen, dass er ein Gott ist, der größer ist als das, was wir uns vorstellen können. Der über das hinausgeht, was wir verstehen. Und er möchte, dass wir beginnen zu glauben. Zu glauben, dass er es gut mit uns meint. Er ruft uns zurück zu ihm, dort, wo wir andere Wege gegangen sind, wo wir es versucht haben, selbst in die Hand zu nehmen, dort ruft er uns immer wieder zurück zu ihm. Und das Schöne ist, so oft wir von ihm weglaufen, genauso oft wird er uns rufen und wir können immer wieder zu ihm hinkommen. Und immer wenn wir zu ihm hinkommen und sagen: Vater, vergib mir, dass ich wieder weggelaufen bin, dann wird er uns vergeben. Jesus ruft uns. Und vielleicht so unterschiedlich, wie meine Eltern mich damals gerufen haben mit diesen unterschiedlichen Botschaften, so ruft auch Jesus jeden Einzelnen von uns heute hier vielleicht für einen ganz unterschiedlichen Punkt. Vielleicht ruft er dich, damit du erkennst, dass du wirklich geliebt bist. Vielleicht ruft er dich, auch den nächsten Glaubensschritt zu gehen, ihm zu vertrauen, auch wenn du auf einmal deine Sicherheit verlassen musst. Vielleicht ruft er dich aber auch heute, wo du dich entfernt hast von ihm, wo du einen anderen Weg eingeschlagen hast, und er ruft dich zurück zu ihm. Und die Frage ist: Wie reagierst du auf diesen Ruf? Amen.